Heute wollte ich mit dir darüber sprechen, Resilienz für Unternehmer, weil du hast ja das Thema oder so ein Herzensthema von dir, dass du sagst, die Erwartungshaltung von Gründern heutzutage ist viel zu hoch. Sie glauben, dass sie mit viel wenig oder weniger Aufwand viel erreichen können und keine Resilienz mehr haben und deshalb aufgeben relativ schnell. Die nächste Fokuswoche steht an. Hier könnt ihr wieder eine Woche lang jeden Tag mit einem Webinar zum Selbstmanagement, einem Live-Webinar zum Selbstmanagement mit mir in den Tag starten. Es geht wieder spannende Themen. Fokussierte Arbeiten, der Umgang mit E-Mails, natürlich die Anti-To-Do-Listen, also keine To-Do-Listen mehr führen. Und natürlich auch, wie du dranbleibst im Tagesgeschäft. Neu hinzugekommen ist ein positives Mindset entwickeln, was gerade in Zeiten von Corona und den ganzen Krisen, die wir gerade durchleben, enorm wichtig ist. Also, wenn du aus dem Hamsterrad raus willst, dein Selbstmanagement auf ein neues, hohes Niveau heben willst, dann melde dich am besten noch direkt an. Es gibt wieder Frühbucherrabatte, alles unter larsbobach.de/Fokuswoche. Hamsterrad AD. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und heute wieder ein Unternehmertalk. Ich habe den Thorsten Beck zu Gast. Hallo Thorsten.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Der Thorsten ist Unternehmensberater, kann man das so sagen?
Ja, ich bezeichne mich eher als Finanzierungsberater, aber die meisten betiteln mich als Unternehmensberater.
Und Finanzierungsberater hauptsächlich auch im Franchise-Kontext unterwegs oder viel auf jeden Fall?
Viel im Franchise, aber auch für Individualgründer. Mhm. Viel in der Gastronomie, wenn es jetzt auch außerhalb von Franchise ist, aber generell branchenoffen.
Mhm. Okay, und da hast du ja viel mit Gründern zu tun. Mhm. Und heute wollte ich mit dir darüber sprechen, Resilienz für Unternehmer, weil du hast ja das Thema oder so ein Herzensthema von dir, dass du sagst, die Erwartungshaltung von Gründern heutzutage ist viel zu hoch. Sie glauben, dass sie mit weniger Aufwand viel erreichen können und keine Resilienz mehr haben und deshalb aufgeben relativ schnell. Ist das mal so richtig zusammengefasst?
Ja, das ist gut zusammengefasst. Das hatten wir, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben wir darüber gesprochen, dass ich genau diese Erfahrung gemacht habe. Und wie lange ist das her? Ist jetzt irgendwie 2 Monate her?
Drei Monate? Kann sein, 2-3 Monate.
Ich finde, es verstärkt sich auch tatsächlich.
In den 2 Monaten
schon. Ja, es nimmt immer mehr zu. Das war ja so ein bisschen meine, gar nicht jetzt eine These, aber Aussage, dass gefühlt Menschen zu früh aufgeben.
Fangen wir mal jetzt an mit Menschen, die nicht so früh aufgeben.
Ja,
die widerstandsfähig sind, die Resilienz haben, so richtige Vorbilder als Unternehmer, wo du sagst, so wünsche ich mir die Gründer heute. Wer wären das?
Also ich habe selber sehr, sehr viele Vorbilder. Mhm. Einmal hatten wir schon drüber gesprochen, ist Michael Jordan.
Mhm. Genau.
Ich glaube, der auch ein Paradebeispiel dafür ist, was Durchhalten, Erfolg und so weiter. Wenn du jetzt nach Unternehmern fragst, einer, der mich sehr inspiriert hat, ist von Starbucks, ist Howard Schultz. Und ich habe damals sein Buch gelesen, Onward, weil da Starbucks auch an so einem Wendepunkt war und er beschrieben hat, wie er das Unternehmen aus dieser Krise herausführt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und eine weitere Person, die mich sehr geprägt hat, ist mein Professor gewesen an der Universität, der tatsächlich auch Unternehmer war, Venture Capital Geber und der sehr für das Thema Unternehmertum gebrannt hat und da auch eine wirkliche Leidenschaft für hatte. Mhm. Also das sind so Menschen, die mich sehr geprägt haben und auch heute noch begleiten und ich auch ganz oft tatsächlich denke, wie würde derjenige jetzt handeln, wenn er an irgendeiner Herausforderung stehen würde.
Die würden nicht so früh aufgeben.
Die würden definitiv nicht so früh
durchziehen.
Aufgeben. Ja. Durchziehen. Ich glaube, das Thema ist ja einfach, ich habe hier vorher einen Podcast aufgenommen mit einem bestehenden Unternehmer. Da kann man das eigentlich, finde ich, immer ganz gut sehen an jemanden, der jetzt gerade Unternehmer wird. Bezeichne ich mal so, und jemand, der schon länger Unternehmer ist, und ich definiere jetzt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, darum geht's gar nicht, ist ja auch wieder Erwartungshaltung, wie stellt man sich sowas vor. Und mit diesem Unternehmer hatte ich drüber gesprochen, der auch schon mehrere Unternehmen gegründet hat und auch schon gescheitert ist mit Unternehmen oder Unternehmen war nicht so erfolgreich, hat die dann wieder eingestellt, dass die lernen, durch Herausforderungen durchzugehen und aus jeder Herausforderung auch wieder was Neues lernen, was einen ein Stückchen weiterbringt. Mhm. Und dann auch so Gelassenheit und so weiter entwickelt. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man es als Unternehmer schafft, den Glauben an sich selber zu stärken und für sich wirklich selber den Glauben zu haben, durch diese Herausforderung komme ich jetzt durch. Es macht auch Sinn, dass ich da durchgehe, durch die Herausforderung, weil danach entsteht jetzt vielleicht was viel Größeres. Klingt das vielleicht ein bisschen esoterisch oder so, aber ich glaube, diesen Glauben muss man wirklich haben. Und ich habe das ja durch meine eigene Geschichte auch erlebt. Ich bin jetzt schon sehr lange selbstständig als Unternehmensberater. Ich mache das selbstständig seit 2008 und hatte parallel, war ich 10 Jahre lang Franchise-Nehmer in der Systemgastronomie. Und dort hatte ich deutlich mehr Hürden zu meistern als jetzt als Unternehmensberater. Aber das war mega lehrreich. Also ich bin kein Fan davon, dass man es so glorifiziert zu scheitern und so, dass man das so feiert. Ich mag schon so auch so diese Fuck-Up-Nights und so, aber wenn das so exorbitant gefeiert wird, das mag ich gar nicht. Darum geht's auch gar nicht. Es geht aber einfach darum, ich meine, es gehört zum Leben dazu und auch generell zum Leben, aber auch zum unternehmerischen Leben gehört es dazu. Und Michael Jordan hat ja auch gesagt, es geht ja bei überall, was ich hier viral auch immer, wenn er gefragt hat, was seinen Erfolg eigentlich ausgemacht hat, dann ist seine Antwort immer, weil er damals aus dem Highschool-Team geschmissen wurde und es da eben nicht geschafft hat. Weil das dann erst bei ihm das ausgelöst hat, okay, ich muss da härter trainieren, besser werden und so weiter und so fort.
Ja, und die ersten Jahre in der NBA, also ja als diese Wunderkind oder ja, also als der talentierteste Spieler überhaupt gefeiert wurde und keinen Titel gewonnen hat. Ne? Und da musste er ja auch durch, ne? Und dann sich auch nochmal neu erfinden als Teamspieler, wie er damit umgeht, mental und alles. Also wird ja auch ganz toll beschrieben. Auch in dem, wie heißt die Netflix-Serie?
Last Dance.
Last Dance, genau, ja. Ist das ja auch.
Kann ich ja gerade was einhaken?
Ja, natürlich.
Ich halte mittlerweile viele Vorträge, also klingt es ein bisschen, aber ich halte sehr gerne Vorträge und auch immer mal abweichend zum Thema eigentlich Finanzierung. Und ich starte ganz oft mit so Bildern, wo ich dann auch Michael Jordan und so weiter habe. Und eins ist, man braucht auch den richtigen Co-Piloten. Da komme ich jetzt auch genau drauf, weil du das gerade gesagt hast. Michael Jordan, klar, der war von Anfang an der beste Spieler der Welt, hat aber keine Titel gewonnen. Und Titel hat er erst gewonnen, als er auch die richtigen Leute an seiner Seite hatte. Genau. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch, was man als Unternehmer lernen muss. A, anderen Leuten auch Vertrauen zu schenken, Dinge abzugeben. Man kann nicht alles selber machen. Und viele Dinge können andere Menschen auch viel, viel besser als man selber. Also man muss dieses Vertrauen haben in Mitarbeiter, Geschäftspartner, wen auch immer, das abzugeben. Und wenn man jetzt aber auch mal wieder auf Herausforderungen zurückkommt, was ich auch wirklich gelernt habe, ist, man muss nach Hilfe fragen können. Es ist keine Schande, nach Hilfe zu fragen und Hilfe anzunehmen. Und was ich jetzt wirklich ganz arg erlebe, ist, gerade im Franchise-Kontext ist ja doch eine Riesenstärke in einem Franchise-System, dass man eine Gemeinschaft hat. Man hat jetzt mal klassisch gesagt, man hat Franchise-Nehmer, hat einen Franchise-Geber, hat aber auch noch andere Franchise-Nehmer-Kollegen, so bezeichne ich es mal. Und es ist doch eigentlich optimal, wenn es da eine Herausforderung gibt, dass man sehr einfach Hilfe bei anderen Franchise-Nehmern vielleicht fragen kann oder auch beim Franchise-Geber. Aber ich erlebe sehr, sehr häufig, dass es da dran scheitert, dass viele diese Hilfe nicht annehmen wollen, da auch kein Vertrauen irgendwie entsteht. Auf einmal ist man so verfeindet zwischen Franchise-Nehmer und Franchise-Geber, warum auch immer. Und dass sich viele Menschen da schwer tun, Hilfe anzunehmen.
Es wird als Schwäche oder irgendwie sowas gesehen, ne? Aber lass uns mal eintauchen in deine Geschichte, ne? Also du hast das ja eben schön gesagt, das war auch überhaupt nicht esoterisch, dass wir aus Fehlern lernen und dass wir die auch brauchen und dass wir Herausforderungen auch brauchen, weil sie stehlen uns ja, ne, in dem Charakter als Mensch. Erzähl doch mal ganz genau eine Geschichte aus deinem Unternehmertum, weil du hast ja da viel erlebt und was du da mitgenommen hast an Widerstandsfähigkeit.
Ja, also da könnte ich jetzt viele Geschichten erzählen.
Aber die herausragendste.
Ich nehme mal eine Geschichte, das war unser zweiter Standort, den wir eröffnet haben. Also ich habe im Team gegründet, also geht es um die Gastronomie, es geht um Immergrün. Und wir haben unseren zweiten Standort eröffnet, der war in Kassel, im Namen Einkaufszentrum. Und es hat sich alles sehr stark verzögert. Und wir waren dann 2012 und 2012 passierte etwas, ich weiß nicht, ob sich Leute daran erinnern können, es gab so eine allgemeine Gastronomiekrise erstmal und es gab diesen Bubble Tea Hype kurz vorher, der dann sehr schnell umgeschlagen ist in ein Todesurteil für alle Bubble-Tea-Läden. Mhm. Und Immergrün ist dann ein bisschen so mit in den Strudel reingekommen, obwohl
Immergrün... Ihr habt doch kein Bubble-Tea, oder?
Nee, Immergrün war kein Bubble-Tea-Laden, aber Immergrün hat strategisch einen Fehler gemacht. Darüber haben Marc Tibioff, einer der Gründer von Immergrün, und ich auch gesprochen beim Franchise-Verband auf der Fuck-Up-Night. Deswegen kann ich das auch so offen sagen, das ist nicht wertend gegenüber dem Franchise-Geber gemeint. Ja. Man merkte halt, da ist so ein Riesentrend mit Bubble Tea und die Zielgruppe war relativ ähnlich, dachte man eigentlich erst zu der Immergrün Zielgruppe und die Läden sahen auch ein bisschen ähnlich aus. Damals war Immergrün noch sehr quietschig, was die Farben anging und man hat halt gemerkt, hey, die rennen jetzt alle zu den Bubble Tea Läden und dann wollte man strategisch dagegen setzen, ein Produkt, ich nenne es mal so das Beste aus beiden Welten. Es gab dann einen Bubble Smoothie. Mhm. Es gab dann einen Smoothie, der jetzt erstmal vermeintlich gesund ist, muss man auch mal ein bisschen aufpassen bei zu viel Frucht und so weiter. Mhm. Und darauf waren halt diese Bubbles. Mhm. Und das war Hammer. Also das schlug super gut ein, das Produkt, auch bei Immergrün. Da kann ich eigentlich zwei Geschichten jetzt erzählen. Die eine Gefahr, die daraus entstanden ist, wir hatten dann bei unserem ersten Standort in Köln, da haben wir diese Bubble-Smoothies auch mit ins Sortiment genommen. Und das waren vier verschiedene Smoothies, es gab vier verschiedene Geschmacksrichtungen, sage ich mal. Und diese vier Geschmacksrichtungen haben 30% unseres Umsatzes ausgemacht.
Ui.
Und als der Trend natürlich dann in den Keller gegangen ist, fehlten uns 30% des Umsatzes. Und da merkten wir dann schon, dass die Zielgruppe doch nicht so identisch war, weil es wurde nicht kompensiert. Oder nur sehr marginal und sehr schwer wurde das kompensiert. Also das war das eine, aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern... Wir eröffneten dann genau in diesem Umfeld allgemeine Gastronomiekrise plus dieses Bubble-Tea-Thema eröffneten wir unseren zweiten Standort in Kassel und haben dort auch viele Fehlentscheidungen getroffen. Also ich selber auch mit meinem Team zusammen haben wir uns ein bisschen verschätzt, was das Sortiment anging. Wir haben nicht so stark auf Essen gesetzt, weil wir dachten, okay, wir sind eher getränkelastig und haben dann festgestellt, eigentlich ist das doch ein guter Essensstandort. Und da mussten wir einmal diesen ganzen Prozess drehen von einem Getränke-Nachtischstandort zu einem Essensstandort, was uns mit viel Arbeit sehr gut gelungen ist. Und dann kam ein wirklich harter Moment. Wir haben es geschafft, also waren dann so auf Erfolg. Wir haben die Umsätze jährlich so um 30% gesteigert, über 2 Jahre hinweg. Und dann passierte etwas in dem Center, was wir im ersten Moment überhaupt nicht in der Hand hatten. Der Betreiber des Centers hat sich dazu entschieden, in der obersten Etage einen Food Court einzuziehen. Und plötzlich waren von 4 Gastronomen, waren wir auf einmal 16 Gastronomen, glaube ich, in dem Center. Und unser Food-Umsatz, den wir so mühselig aufgebaut hatten, ist um 40% eingebrochen. Und das war ein Moment, wo ich dachte, scheiße. Weil ich so einen Rückschlag zu dem Zeitpunkt auch nicht kannte. Und das war schon relativ dramatisch, weil es auch dazu führte, dass die Profitabilität gar nicht mehr so gegeben war. Wir hatten auf einmal Mietrückstände und eins habe ich schon immer gelernt, im Geschäftlichen besser als im Privaten frühzeitig kommunizieren und immer in Kommunikation bleiben mit Franchise-Geber sowieso, aber auch mit dem Center-Management und dem Vermietungsmanagement. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit Einkaufscentern, da spricht man ja mit 100 verschiedenen Leuten, jeder hat da irgendwie eine Aufgabe und die waren immer, ja, wir finden da eine Lösung und so weiter und so fort. Die Schulden wuchsen tatsächlich, weil wir die Miete jetzt nicht mehr begleichen konnten, weil die Miete zu hoch war, nur um Getränke zu verkaufen. Und ich habe mir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und genau zu diesem Zeitpunkt ist mir das Buch in die Hände geraten, Onward. Wie gehe ich mit so einer Krise um?
Ja.
Howard Schulz. Und da habe ich auch wieder gesagt, okay, ich kann es alleine nicht schaffen. Klar, meine Mitgründer musste ich sowieso im Boot haben, aber da war es auch schon so ein bisschen so, ich weiß nicht warum, ich war immer, das werden dir die anderen beiden bestätigen, eins meiner Lieblingswörter war schon immer lösungsorientiert vorgehen. Und das wollte ich auch immer tun und habe überlegt, wie kommen wir da verdammt nochmal wieder raus und ich habe gesagt, okay, wir schaffen es nicht ohne das Team und ich habe dann eine E-Mail an das ganze Team geschrieben, die hieß auch Onward und habe einmal komplett Seelenstriptease quasi gemacht. Wie steht's um das Unternehmen? Ich wollte sicherstellen, dass jeder weiß, wie es um das Unternehmen steht. Ich wollte nicht, dass da Spekulationen entstehen. Gehen wir pleite? Haben wir morgen keinen Job mehr und so weiter? Ich habe ganz genau gesagt, so und so sieht's aus. Und ich brauche euch, oder wir brauchen euch, dass wir da wieder rauskommen. Wir müssen jetzt mehr noch in Service gehen und so weiter. Also ich wollte auf jeden Fall erstmal mein Team mit ins Boot nehmen. Und auf der anderen Seite musste ich halt dafür sorgen, dass ich mit Center Management und so weiter spreche, dass die uns nicht ladendicht machen, weil sobald man mit zwei Mieten im Rückstand ist, haben die Kündigungsrecht. Ne? So, dann haben wir da schon mal langsam wieder Umsatz aufgebaut und dann gab es verschiedene Szenarien, wie uns jetzt das Center unterstützen sollte. Wir sollten innerhalb des Centers umziehen, die wollten, dass wir in den Food Court ziehen. Dann hieß er, ich investiere jetzt nicht nochmal 150.000 Euro, um da in so einen Food Court zu ziehen. Dann, ja, wir finanzieren euch das, wir finanzieren euch jetzt nicht. Das war eine sehr lange Strecke und man musste immer wieder sprechen und immer wieder sprechen. Und dann hatte ich mal, Leidenschaft von mir ist ja Hip-Hop, hatte ich Karten mal wieder für Hip-Hop-Konzert, weil ich mir dachte, okay, ich muss auch mal wieder runterkommen, muss auch mal andere Dinge tun und mal entspannen. Und dann hatte ich noch ein Gespräch mit dem Center Management, weil wir hatten jetzt schon, ich glaube, die siebte Miete oder so weiter offen. Und es ging wieder darum, ziehen wir um und so weiter. Ich habe mit denen gesprochen und er wieder, nee, passiert nichts und so weiter. Dann bin ich nach Hause gegangen, weil ich mich umziehen wollte für das Hip-Hop-Konzert, gehe an den Briefkasten, hatte fristlose Kündigung des Mietvertrages. Und dann bin ich sehr emotional ausgerastet. Bin zu dem Center Management, habe erstmal das Hip-Hop-Konzert abgesagt, bin zu dem Center Management, habe Worte gesagt, die ich nicht wiederhole hier in diesem, in diesem Podcast. Da war ich also wenig lösungsorientiert in dem Moment, habe ich etwas gehen lassen. Aber auch da musste ich dann wieder mit in den Dialog gehen.
Wie seid ihr jetzt da rausgekommen?
Wir sind umgezogen tatsächlich. Center ist uns ein bisschen entgegengekommen. Wir mussten aber nochmal investieren. Franchisegeber hat uns sehr stark unterstützt und auch andere Menschen haben mich da sehr stark unterstützt, weil ich mir da tatsächlich Geld leihen musste, weil Banken uns zu dem Zeitpunkt nicht so sehr unterstützt haben.
Nichts mehr gegeben haben. Ne? Das erinnert mich total, Richard Branson, die Geschichte, ne? Kennst du die, wie er seine Fluggesellschaft gegründet hat?
Ja, klar.
Das war ja auch so mehr aus einer Laune heraus und dann hatte er das erste Flugzeug und also wirklich so am Limit finanziert und alles und dann musste er, um die Lizenz zu kriegen, mussten sie ja einmal über den Atlantik fliegen, ne? Nach Amerika und zurück und dann hätten sie die Lizenz gekriegt. Und am Rückweg sitzt er dann da, guckt raus, irgendwie ein Vogelschwarm, zack, in ein Triebwerk brennt ab, ne? Und so ein Ding kostete damals, was hat er geschrieben, ich glaube eine 250.000 Pfund. Und da dachte er schon, oh Mist, wie kriege ich das der Bank beigebogen, ne? Wo die sowieso nicht so gut auf mich zu sprechen ist. Und hatte sich schon alle Strategien ausgedacht und dann landet das Ding wieder in London, er fährt zu seinem Haus, sitzt auf der Treppe vorne, der Bankberater, um ihm sämtliche Kreditlinien zu kündigen. Und der wusste noch gar nicht, dass das Triebwerk abgebrannt war. Ne? Ja, aber er hat durchgezogen, ne? Das ist dann Resilienz. Und deine Geschichte erzählt ja genau die gleiche. Geht ja in die gleiche Richtung. Man darf dann nicht aufgeben. Jetzt hast du aber gesagt, du hast das Gefühl, das ist heute so, dass die Leute eher aufgeben. Also, dass wenn dann die Kündigung des Mietvertrags dann da im Briefkasten ist, dass die Leute sagen, ja gut, das war's. Ich pack ein.
Definitiv.
Echt?
Ja. Also erlebe ich leider häufig, also natürlich nicht alle, aber erlebe ich leider häufig. Und die Geschichte geht dann weiter. Wir sind umgezogen auf eine neue Fläche. Und es ergab sich dann die Möglichkeit, weil ich muss auch dazu sagen, irgendwann verlierte ich so ein bisschen die Lust dann auch daran. Das klingt jetzt wahrscheinlich wenig professionell oder so, aber wenn ich an etwas keine Lust mehr habe und die Leidenschaft, dann kann ich mich damit nicht mehr so richtig identifizieren. Also mir war klar irgendwann, dass ich den Laden abgeben möchte, verkaufen möchte, im optimalen Fall. Und die Gelegenheit ergab sich dann auch. Da stand ein junger Herr da und hatte sich interessierte sich für eine Immergrün-Lizenz. Und ich dachte mir, top. Erstens bin ich der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Finanzierung geht. Und zweitens, wenn du was in Kassel machen möchtest, ich hab hier eine gute Idee. Und er war auch relativ schnell begeistert. Dann kam Corona, genau als wir eigentlich den Deal machen wollten. Und dann war ich, wie ich jetzt mal sagen würde, so fair, hab gesagt, pass mal auf, ich verkaufe dir das jetzt nicht hier während Corona, macht mir keinen Sinn. Ich stelle dich ein als Betriebsleiter, du kannst dir das in Ruhe angucken. Und dann selber entscheiden, möchtest du den Laden dann noch haben oder nicht. Er wollte den Laden haben und er war ein Top-Betriebsleiter tatsächlich. Und just hatte er den Laden übernommen, war er leider, was jetzt der Unternehmer-Mindset, ich mag das Wort Mindset eigentlich nicht so, der Unternehmer-Skills angeht, war nicht mehr so stark vorhanden. Und dann gab es auch ein paar leichte Rückschläge und er hatte dann nicht so dieses Durchhaltevermögen. Und was ich noch seltsamer finde nach wie vor, es wurde ihm sehr viel Hilfe angeboten. Sowohl von mir als auch von meinen ehemaligen Geschäftspartnern, vom Franchise-Geber. Und er hat das einfach nicht angenommen und hat dann für sich entschieden, aufzugeben. Also es gab wirtschaftliche Gründe natürlich. Im ersten Moment, wenn man da so drauf guckt, könnte man sagen, wow, ob man das irgendwie alles nochmal gewuppt bekommt. Aber man hätte es meiner Meinung nach auf jeden Fall schaffen und lösen können. Hm. Aber er hat dann für sich aufgegeben und den Weg in die Insolvenz bevorzugt.
Mhm. Und woran liegt das denn, dass das heutzutage so ist? Also warum hast du das Gefühl, dass junge Leute oder gerade jetzt die Gründer, Gründerinnen sich da leichter mit tun, mit dem einfach mal sagen, nee, ich mache nicht weiter?
Ja, ich hatte es ja bei Franchise Rockstars war das so, genau. da hatte ich ja drüber gesprochen, über das Thema Erwartungsmanagement. Mhm. Ich glaube, wenn ich schon die falsche Erwartung habe, ich verdiene da sehr schnell sehr viel Geld mit und es passiert einfach nicht, da geben einfach Leute schneller auf. Weil
das war früher nicht so?
Weiß ich nicht, ob das früher nicht so war. Also ich habe da wahrscheinlich auch keine passende Antwort drauf, warum das auf einmal so präsent ist.
Oder ist das so sehr subjektiv von dir? Meinst du?
Ja, mit Sicherheit ist das subjektiv von mir, weil ich habe da jetzt keine Untersuchung zu gemacht. Mhm. Aber mir ist es dadurch, ich meine, ich mache das ja auch schon 20 Jahre und ich mache auch schon 20 Jahre Franchise-Beratung, weil ich hätte eine sehr einfache Antwort von mir ist immer auch zu sagen, okay, so ein Franchise-Nehmer, der hat vielleicht nicht so die gleiche Leidenschaft für das Thema wie jemand, der sein eigenes Baby da entwickelt hat, weil er nun mal vielleicht die Geschäftsidee nicht mitentwickelt hat und so weiter und so fort. Mhm. Ich hatte immer dieselbe Leidenschaft für meinen immergrünen Laden, als wäre das eine Individualgründung von mir gewesen, weil ich mit meinem Team zusammen wir diese Tätigkeit wirklich so sehr zu unserer eigenen gemacht haben, was jetzt eigentlich gar nicht so den Systemgedanken entspricht, muss man dazu sagen. Mhm. Aber mir war es zum Beispiel wichtig, was auch der Franchise-Geber nie verstanden hat, dass ein DJ-Pult bei mir im Laden steht.
Mhm. Ja gut, Kassel. Das kann ich mir bei dir schon vorstellen.
Ne? Ja, aber damit konnte ich mich so gut damit identifizieren und habe da auch wirklich lange, lange Zeit dafür gekämpft, weil ich es immer als mein eigenes Baby gesehen habe. Und ich könnte ja jetzt nur, weil mein Baby irgendwann mal 3 Tage lang durchschreit, gebe ich es ja auch nicht einfach weg in irgendeine Babyklappe. Gibt es ja auch Leute, die das vielleicht machen. Aber ich für mich habe das nie so entschieden und ich habe leider wirklich keine passende Antwort darauf, warum das aktuell so ist, wie es ist, aber es fällt nun mal auf, also zumindest in dem Kosmos, wo ich mich bewege, dass Leute sehr, sehr schnell aufgeben und einfach hinwerfen. Und was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, so viele Nachteile auch für sich in Kauf nehmen. Also es ist ja jetzt
das macht man ja nicht einfach, so einen Insolvenzantrag oder
eben. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Es mag natürlich sein, dass da jetzt, weil das Insolvenzrecht ja verkürzt wurde und so weiter, ja,
aber
dass
trotzdem.
Das. Aber
verkürzt heißt, wie viel sind immer noch 5, 7, keine Ahnung, wie viele Jahre?
Nee, 3, glaube ich, tatsächlich.
3, ja gut,
und unter bestimmten. Ja, absolut. Abgesehen davon, dass es für einen Scheiße ist, habe ich aber auch immer und damit stellt man sich vielleicht selber jetzt ein bisschen schlechter auch, aber ich bilde mir ein, es ist auch wieder subjektiv und muss immer aufpassen mit Eigen- und Fremdwahrnehmung, dass ich noch gewisse unternehmerische Werte vertrete. Oder guck mal, ein Beweis, dass ich deinen Podcast höre, wie du sagst, Prinzipien, genau. Weil dir das besser gefällt.
Ja.
Und ich finde schon, man hat auch eine gewisse Verantwortung. Klar hat man eine Verantwortung sich selber gegenüber, man hat aber auch Verantwortung ganz vielen anderen Menschen gegenüber. Und wenn ich jetzt in die Insolvenz gehe, wie ich möchte jetzt nicht auf den Armen darum hacken, aber der hatte eine WhatsApp-Gruppe für seine Mitarbeiter und so weiter und da war ich auch noch mit drinne. Und als er dann die Entscheidung getroffen hat, dann hat er in dieser WhatsApp-Gruppe geschrieben, unter anderem den Satz, es ist für alle Beteiligten das Beste so. Nein, es ist nicht für alle Beteiligten das Beste. Nee, also es ist für ihn, auch ich würde auch nicht mal sagen, für ihn ist es das Beste. Aber er lässt einfach Mitarbeiter im Regen stehen, er lässt Gläubiger im Regen stehen. Und das ist nicht das, wo ich vertrete, dass ich sage, das ist jetzt die Definition von Verantwortung. Die ich habe. Deswegen wäre das schon der letzte Schritt, den ich gehen würde, wäre in eine Insolvenz zu gehen. Ich stand oft an dem Punkt, wo man sehr leicht hätte sagen können, guck mal, jetzt gehst du in die Insolvenz, dann sind die Schulden weg. einer meiner schlimmsten Momente war. Da hatten wir auch wieder, ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt für Schulden waren. Irgendwas beim Finanzamt ist ja immer sehr unspaßig mit dem oder bei der Stadt Kassel irgendwie. Mhm. Und das ist auch so aufgelaufen. Und irgendwann, als es kurz vor knapp war, konnte man da irgendwie so einlenken und konnte dann irgendwie doch eine Ratenzahlungsvereinbarung. Da musste ich auf dem Rathaus, da wo die hinkommen, die da irgendwie so Vereinbarungen eingehen. Das ist im Keller 8 Gänge durch, hinten links kaum so Licht, wie so ein bisschen so Lichtflacker. Mhm. Ich dachte, mein Gott, wo bin ich denn hier hin?
Ja.
Und da saßen dann noch mehr Leute und da ich wieder kommunikativ mit ihm und habe gesagt, ja, okay, sorry, dumm gelaufen, brauchen eine Lösung und so weiter. Mhm. Ja, was können Sie denn anbieten? Ich so, ja, wir können halt irgendwie 200 Euro im Monat, ich weiß die Summe nicht mehr genau, zurückzahlen. Und jemand guckt mich mit großen Augen an, oh, okay, ich bin jetzt irgendwie so von 10 Euro ausgegangen. Ich so, okay, und da dachte ich mir, aber ich wusste, da möchte ich nie wieder sitzen.
Mhm. Ja.
Und ich werde alles dafür tun, dass ich da nicht mehr sitze. Mhm. Das heißt aber nicht für mich, dass ich dann einfach Insolvenz anmelde. Das möchte ich noch viel weniger. Aber ich möchte auch da, ich möchte nicht nochmal diesen Gang. Nee, nicht, weil ich mich schäme oder so, aber weil ich echt dachte, boah, das ist ja wirklich.
Das ist gegen dein Wertesystem. Ne? Also genau, ja. Da hast du dir selbst nicht genügt. Wir wollen ja hier auch was mitgeben unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich würde gerne nochmal den Blick drauf lenken, wieso das jetzt anders ist, wieso das anders geworden ist. Ich meine, wir müssen jetzt nicht bis in die Kriegsgeneration oder Nachkriegsgeneration gehen, sondern einfach, wieso die Leute heutzutage eher aufgeben oder nicht so resilient sind, nicht so widerstandsfähig. Und wenn ich meinen subjektiven Eindruck mal schildern darf, ich habe das Gefühl, dass Social Media, alles, was man da so mitbekommt, aber auch, da sind die Franchise-Geber teilweise, wenn wir es in der Franchise-Branche uns umgucken, auch nicht ganz unschuldig, dass Erfolg so einfach dargestellt wird. Ne? Und ich meine, man muss ja heute nur auf Instagram gehen. Ich habe die App nicht mal installiert, aber früher, und das wird ja heute nicht anders sein, findet man direkt 10 Werbungen von Leuten, die sagen hier, keine Ahnung, 5.000 Euro am Tag und quasi ganze Zeit irgendwie in Dubai in der Badehose spazieren gehen. Mhm. So. Ja, ist ja so. Ja, und dann kommt plötzlich die harte Wirklichkeit, weil das kann ja keiner. Ne? Das ist ja keiner, ist ja so erfolgreich geworden. Ne? Und ich glaube, diese Erwartungshaltung schürt Social Media oder diese ganzen Coaches und sie da draußen rumlaufen, mach deine Leidenschaft zum Beruf und du wirst, keine Ahnung, Millionär in einem halben Jahr oder was weiß ich was.
Schöne Grüße an die Baulich-Brüder.
Sind die so?
Ja,
okay.
Baulich-Prinzip.
Das Baulich-Prinzip, ja, okay. Schnell viel Geld machen, ja.
Absolut.
Ja, aber und die geben doch Millionen aus an Werbung, ne? Und damit verseuchen die doch die Menschen. Ne? Indem die denen sagen, es geht ganz einfach.
Ja. Teile ich deine These. Also glaube ich auch, dass es so ist, dass in der heutigen Gesellschaft irgendwie Erfolg als so einfach dargestellt wird. Und vor allem Erfolg ja auch erstmal immer gleichgesetzt ist mit viel Geld verdienen.
Mhm.
Das ist ja schon, ja, man kann viel Geld verdienen in kürzester Zeit und muss dafür eigentlich nichts mehr machen. Hatte ich ja auch schon gesagt, einige Franchise-Geber, da ist das tatsächlich auch so. Das ist ja wie das Thema falsche Erwartungshaltung.
Ja.
Aber warum dann, wenn Leute da erstmal drin sind? Ich kann das manchmal auch nicht nachvollziehen. Ich meine, die haben Geld investiert und gehen so leichtfertig auch mit Investments um und einfach zu sagen, okay, das funktioniert nicht, dann mache ich jetzt halt das Nächste.
Und warum trauen die Leute sich nicht mehr, um Hilfe zu fragen?
Ich weiß nicht, ist das vielleicht verpönt in der heutigen Zeit, um Hilfe zu fragen? Wird einem eingetrichtert, man muss irgendwie alles selber schaffen? Ich
würde sagen, das ist doch eher andersrum. War das nicht früher verpönt und ist heute man da nicht offen dafür? Bei den ganzen Coaches, die es so gibt, oder?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die immer alle so erfolgreich sind, die sich da im Markt tummeln, aber ich erlebe es, dass Hilfe leider sehr, sehr wenig angenommen wird.
Er liegt vielleicht auch daran, dass die Leute gar nicht wissen, was sie fragen sollen. Könnte ja auch sein.
Es ist aber auch so ein bisschen immer, wen man fragt. Also es geht ja nicht nur drum, generell irgendwie irgendjemanden zu fragen. Man muss ja die richtigen Leute fragen. Klar, jetzt kann man immer fragen, wer sind jetzt die richtigen Leute? Ich will nicht immer damit sagen, dass ich jetzt der Richtige bin, wenn ich gefragt werde. Aber was ich sehr häufig erlebe, ist erstmal, also der schlechteste oder meiner Meinung nach der schlechteste Weg, den er immer erstmal gehen kann, ist zu einem Schuldnerberater.
Mhm. Ja gut, der
ist ja, ja, aber klar. Aber das machen viele. Also auch das ist ein Riesenunterschied zu noch vor 5 oder 10 Jahren, wie viele Leute mir sagen, ich habe da mit einem Schuldnerberater gesprochen. Ich wüsste gar nicht, wann ich auf die Idee kommen würde, erstmal mit einem Schuldnerberater zu sprechen.
Ja, aber da
gibt es
auch diese ganzen Serien auf diesen...
Peter Zwegert, aber die gibt es ja schon lange nicht mehr.
Ach, aber ich weiß nicht,
der war ja ganz lustig doch. Wenigstens.
Habe ich nie gesehen.
Mit aber ihm wollte ich immer einen Flipchart haben, hatte ich aber nie.
Nee, aber die haben doch, diese gibt es doch die ganzen Fernsehsendungen, ne? Raus aus den Schulden.
Und ach so, ja, heißen okay.
Das. Ne, das meinte ich. Und vielleicht ist das ja auch das, dass man sich damit, aber das ist ja schon sehr verlustorientiert. Ne? Das ist ja nicht vorwärtsgerichtet, finde ich so ein bisschen Schuldnerberatung.
Ja.
Das ist ja das Gleiche, wenn Leute zu mir kommen, ah, hier, da sparen, dort sparen, da sage ich immer, nee, wir sparen nicht. Ne? Wir müssen nach vorne gucken. Ne? Wir müssen sehen, dass wir unser Geschäft nach vorne bringen. Ne? Hm. Kaputt sparen, da ist noch keiner drüber erfolgreich geworden. Ne?
Ja, hatte ich jetzt gerade auch einen Talk. Ich finde, da merkt man auch schon immer, wenn da jetzt irgendeine Herausforderung ist und viele denken immer erstmal in Kostenreduktion.
Hm. Ich mir denke, schlimm.
Ist schlimm. Ja, du musst mehr Umsatz machen.
Denke ich
musst,
null.
Du musst die Gier nach Umsatz, musst gucken, wie du vorwärts kommst.
Klar.
Aber warum das jetzt auch dieser Fakt beispielsweise genauso ist, weiß ich nicht. Aber bei den Schuldnerberatern ist es tatsächlich so, da wird ja wirklich suggeriert, es ist total easy, ne? Gehst du in die Insolvenz. Das wird ganz oft empfohlen.
Ach.
Das ist kein Witz.
Mhm.
Also es wird ganz oft empfohlen, geh doch einfach in die Insolvenz, dann bist du da, bist das los und so weiter und so fort. Irgendwie ist ja diese aktuelle Mentalität, ich kann alles ganz einfach erstmal haben irgendwie und ich kann auch immer alles ganz einfach loswerden. Das ist ja wieder auch für nichts Verantwortung übernehmen. Ja, hat ja nicht funktioniert, das ist doch scheißegal, dann gehe ich ja zur Insolvenz, ist mir doch egal, was dann passiert. Ich mache danach schon irgendwas anderes.
Ja. Das ist nicht gut. Wenn man jetzt Resilienz entwickelt, wenn jetzt hier einige zuhören und sagen, ja, ich bin auch da, tue mich da ein bisschen schwer teilweise mit und bin auch eher einer, der vielleicht eher aufgibt, als dass er sich durchkämpft. Wie kann man denn Resilienz entwickeln aus deiner Sicht? Also was kann man denn aktiv tun, um da besser zu werden und zu sagen,
ja,
das ist, gehört dazu. Also was ich jetzt sagen kann, ist, du hast die Geschichte von dem Starbucks-Gründer erzählt. Du kannst die Biografie von Richard Branson lesen. Du kannst von Elon Musk, wenn du dann von einem Irren auch noch eine Biografie lesen willst, kannst du die auch durchlesen. Aber die standen ja alle mal mit dem Rücken zur Wand. Ne? Und Professor Maus, der ja Obi gegründet hat, hat mal gesagt, ne, ein Unternehmer ist nur der mindestens einmal kurz vor der Insolvenz stand. Ne? Und das kann ja jeder Unternehmer kann das ja von sich behaupten. Aber was würdest du sagen, was würde jetzt, außer dass man sich vielleicht mal bei anderen abguckt, ne, durch welche Krisen die gehen mussten, um erfolgreich zu werden, was kann man noch tun?
Bewusst durch die Krise durchgehen.
Mhm.
Also ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Mhm.
Tatsächlich. Also sich dem stellen.
Ja.
Und da helfen ja tatsächlich, also deswegen bin ich ja sehr dankbar, dass du das gesagt hast, da rede ich mir nämlich auch mal den Mund fusselig, auch alle großen standen mal an dem Punkt, wo sie mehr oder weniger schon gescheitert sind und müssen
alle
da einfach durchgehen. Und ich glaube, um das dann zu lernen und zu entwickeln, da muss man sich halt einfach mal diesen Konflikten stellen und da durchgehen. Und es hilft ja nichts, wenn ich jedes Mal, sobald eine Herausforderung kommt, schmeiße ich halt hin, weil ich werde ja immer wieder so handeln. Bei jeder weiteren Herausforderung werde ich immer einfach wieder hinschmeißen und dann irgendwie hoffen, dass es nächstes Mal irgendwie besser wird.
Mhm.
Aber das wird's passiert, ja, glaube ich, einfach nicht. Und Psychologen geben dann ja einem immer den Tipp, oder mein Psychologe zum Beispiel, der sagt immer, das ist dann auch immer so universumsgesteuert. Ne? Also du kriegst so lange immer wieder dieselbe Aufgabe gestellt, bis du sie einmal löst. Und dann wird diese Task, diese Herausforderung erstmal nicht mehr kommen.
Mhm.
Aber man muss da einfach anfangen, einmal durchzugehen. Das ist ja dann so schade, wenn man sich das alleine nicht zutraut, wo ich vollstes Verständnis für habe. Auch ich hatte immer Hilfe an meiner Seite. Mhm. Ich hatte immer tolle Menschen an meiner Seite, die mir durch die Krisen durchgeholfen haben. Ich habe das nicht alleine gemacht. Dann finde ich es umso verwunderlicher, dass es aktuell so ist, zumindest in meinem Erlebten, ich weiß nicht, ob das bei dir im Umfeld irgendwie auch so ist, wo du es mitkriegst, dass die Leute dann nicht mal bereit sind, Hilfe anzunehmen, um da gemeinsam durchzugehen.
Mhm. Ja, das kenne ich so nicht, ne? Aber ich glaube, wie du sagst, durch die Krise geht. Ich finde, man sollte auch mal betonen, was für eine Belohnung das ist. Ne?
Absolut.
Also dieses mal eben schnell erfolgreich sein, reich werden oder so, nehmen wir mal an, das würde wirklich funktionieren, das wäre ja auch irgendwo billig.
Ja.
Da würde auch überhaupt keine Befriedigung geben. Ne? Aber wenn du mal durchs Tal der Tränen musstest, wenn du mal einen steinigen Weg gehen musstest, der nicht nur bergauf führt, sondern auch mal durch einige Täler, das gibt doch eine Befriedigung und das gibt auch ein enormes Selbstwertgefühl hinterher, ne? Dass du sagst, ja, ich habe es geschafft. Mein Sohn, der ist ja Jungunternehmer, der ist 25, seit 3 Jahren selbstständig und der musste durch einige Krisen schon, ne? Aber wenn ich das sehe, ne, und da hatte ich auch Angst, dass der hinschmeißt und dass der irgendwann zu viel kriegt, aber er ist durchgegangen und was er dann da gelernt hat dadurch und welches Selbstbewusstsein der dadurch bekommen hat, ist Hammer. Wahnsinn. Und ich glaube, es geht auch gar nicht anders, wenn man Unternehmer oder Unternehmerin sein will. Ne? Und das muss man einem klar werden. Ne? Das ist das Schöne. Und wenn sich schwer tun die Leute, ich sage immer, guck mal auf die vergangenen Krisen. Ne? Klar, wenn du da immer hingeschmissen hast, dann brauchst du nicht groß hingucken. Aber den Leuten ist ja manchmal gar nicht bewusst, was sie schon alles bewältigt haben in der Vergangenheit. Ja. Ne? Was hat alles schon funktioniert? Ne? Durch welche Täler musstest du schon gehen? Ne? Welche Herausforderungen hast du gemeistert? Und wenn du das einfach auch mal bewusst machst, dann kannst du sagen, okay, die Herausforderung jetzt, die kriege ich auch hin. Und das hat mir total geholfen. Ich bin ja damals, mit meinem Vater, das hat ja nicht geklappt, dann bin ich ja zu einem Softwareunternehmen. Da war ich in der Geschäftsführung und da war ich 29, bin ich dahin. Ne? Und keine Ahnung von nichts, ne? Und ich hatte mir nicht mal eine BWA angeguckt, ne? Als Geschäftsführer im Vorfeld. Ne? Ich wusste null, was mich erwartet, ne? So, und dann komme ich dahin, sehe die erste BWA, letztes Jahr weit über 1 Million Schulden, ne? Gemacht. Ne? Und also ein totaler Sanierungsfall. 3 Jahre habe ich das Ding gedreht, habe mich dann selbstständig gemacht und aus dieser Erfahrung, ne, und da habe ich genau solche Dinge wie du gemacht, mit den E-Mails geschrieben, ne, ganz offen damit umgegangen, mit allen Lieferanten gesprochen. So, es war eigentlich jeden Morgen als allererstes lag die Liquiditätsplanung bei mir auf dem Tisch. Weil anders ging es nicht. Ich musste sehen, dass wir irgendwie die Nase über Wasser halten. Ne. Aber das hat mich so gestählt, ne, dass ich hinterher, als ich dann wirklich Unternehmer wurde, dann die Krisen, ich wusste immer, ich schaff's. Das war mir von vornherein klar, ne? Das kriegst du hin.
Ja. Und vor allem weiß man ja auch immer mehr, was man zu tun hat.
Ja, genau. Ja, vor allem nicht in Panik geraten, das ist ja das Wichtigste.
Ja, absolut. Ja. Und ich weiß auch noch, als ich also das erste Mal diese nervigen gelben Briefe, die man da bekommt, aber auch das passiert ja jedem Unternehmer irgendwann mal. Mhm. Also es war mir nicht egal, dass ich sie bekommen habe, aber ich hatte nicht mehr dieses, oh Gott, das ist jetzt das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, sondern ich weiß, okay, ich muss das jetzt klären. Und ich habe dann immer mehr gelernt auch, vor allem ich muss es vorher klären, dass es erst gar nicht so weit kommt.
Mhm. Genau.
Schlüsselwort ist da auch Kommunikation auf jeden Fall.
Wo du jetzt mit der Kommunikation, das ganz zum Schluss würde ich darauf gerne nochmal eingehen, das hat jetzt mit Resilienz erstmal so nichts zu tun, aber dein Team damals, ne, dass du so offen mit der Krise umgegangen bist, was hat das denn mit denen gemacht?
Fanden die super. Also ich hatte das Thema Mitarbeiter, lag mir auch immer so am Herzen. Ich wollte für mich immer so ein guter Chef sein. Und ich wollte auch, dass Mitarbeiter immer zu mir kommen können, wenn sie Probleme haben, die sollten hohe Freiheitsgrade und so weiter haben. Das war mir schon wichtig. Und diese Offenheit wurde sehr, sehr, sehr positiv angenommen. Also diese Zeit war teammäßig die beste Zeit, die wir hatten. Das war auch, das habe ich auch schon öfters in den Podcast gesagt, da waren ganz viele andere Gastronomen in Kassel neidisch auf uns, weil sie so ein Team haben, die zusammengestanden haben, die für uns eingestanden haben. Mega. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Team auf jeden Fall mitnehmen, transparent zeigen.
Wollen ja beteiligt werden, die wollen wissen, wo sie dran sind. Und wenn man sie dumm lässt oder sagt, ja, das kann ich ihnen jetzt nicht erzählen oder sowas, das ist immer der falsche Weg aus meiner Sicht. Genau das Gleiche. Ich finde das aber auch nicht nur in Krisen, ich finde das generell so, ne, dass man sehr offen sein muss mit Zahlen auch, dass die Mitarbeiter immer wissen, wie es ums Unternehmen steht. Das sorgt auch für eine Zusammengehörigkeit, wie du das sagst mit deinem Team.
Ja.
Ja, Thorsten, vielen Dank. Hast du uns mal gut aufgezeigt, wie wichtig Resilienz ist und warum das gerade vielleicht in der heutigen Zeit, wo so viele Magier rumlaufen, die sagen, es geht alles so schnell und einfach, ist es einfach nicht so, ne? Und wir brauchen diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit?
Gerne.
Ich habe ja auch nicht alle verraten.
Ich habe auch ein bisschen Angst.
Was ist dein Tipp für mehr Fokus?
Hip-Hop hören.
Jetzt, das musst du erklären.
Musik hören. Auf jeden Fall, bei mir ist es Hip-Hop, weil wenn man den richtigen Hip-Hop hört, lernt man ganz viel über Durchhaltevermögen, Motivation.
Aber nicht während ich arbeite, sondern als Pause.
Als Pause? Ja, ich höre leider auch während ich arbeite. Also ich höre immer Musik, auch während ich Businesspläne schreibe und so weiter.
Da kannst du dich konzentrieren.
Definitiv. Ich habe meine erste Diplomarbeit komplett während, finden immer Leute sehr cringe, während Marienhof im Verbotene Liebe geschrieben, während ich das geguckt habe.
Während du Fernsehen geguckt hast, ja. Das ist krass. Also das ist auch sehr
außergewöhnlich. Was ich geguckt habe.
ein sehr außergewöhnlicher Tipp für mehr Fokus. Aber wenn es dir geholfen hat, alles ist gut. Welche App oder welchen Internetdienst kannst du der Hallo Fokus Community empfehlen?
Spotify natürlich, Musik zu hören.
Das ist klar. Was war deine größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt? Neben der, was du eben schon erzählt hast. Hast du noch eine kurze, knappe mit einem Learning?
Nee, also die größte Herausforderung ist wirklich, sich den Herausforderungen zu stellen, den Krisen zu stellen. Und ich hatte ja schon mehrfach so ein bisschen nebenbei erwähnt, jetzt hier auch in dem Gespräch, dass mir das im Geschäftlichen schon immer deutlich besser gelungen ist als im Privaten. Mhm. So privat ist jetzt die nächste Herausforderung, okay. wo ich schon viel, viel besser geworden bin.
Okay.
Ja, auch das ist übrigens auch noch ein wichtiger Tipp, glaube ich, für mehr Fokus, mehr Zeit ins Private investieren.
Absolut. Also wenn du nur geschäftlich, ne, und da kannst du ja noch so erfolgreich sein, wie auch immer Erfolg da aussieht, und das muss ja jetzt nicht finanziell nur sein, aber wenn du im Privaten das vernachlässigst, dann wirst du nie richtig ein Wohlbefinden haben, ne? Sondern das ist, ich meine, diese Work-Life-Balance, den Begriff mag ich ja null, ne? Ja. Wo wir schon bei so vielen Begriffen sind, die du nicht magst. Ich habe auch einen Work-Life-Balance.
Ja, mag ich auch nicht.
Aber ich glaube, wir brauchen trotzdem, wir müssen unser ganzes Leben in Balance halten. Und das geht ja nicht nur mit Arbeit oder Privatem, das geht mit unserer Gesundheit, mit unserem Wohlbefinden. Und genau, damit geht das alles einher. Und deshalb kann ich das mit der Musik und dem Abschalten absolut verstehen. Ja. Aber für Fokus bin ich ja nicht so sicher.
Ja, ich war, als ich Immergrün Franchise-Nehmer war, war ich mit meiner Filiale auch Ausbilder für neue Franchise-Nehmer. Und wir hatten einen Franchise-Nehmer, der hat auch gesagt, Thorsten, ich finde das krass, du führst dein ganzes Team nur durch Musik. Weil ich hatte auch immer eine eigene Playlist da laufen. Und je nach Stimmung und Tageszeit und so weiter war auch diese Playlist so ein bisschen angepasst.
Okay, also hast du ja Gedanken drüber gemacht.
Ja, absolut. Ja.
Und es stand ja immer ein Mischpult, habe ich ja jetzt verstanden. Ne?
Es stand, ja, in dem Kassler Standort.
Hast du eigentlich noch Immergrün Filialen?
Nee.
Hast du abgegeben alle?
Ja, mittlerweile.
Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Welches Buch kannst du empfehlen? Und da kann ich mir fast denken.
Ist es sehr naheliegend.
Ja.
Honey und Nanny, nein. Onward von Howard Schulz.
Alles klar, super. Thorsten, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, gerne. Mir auch.
Und ich wünsche dir, lieber Thorsten, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mach's gut. Ciao.
Danke. Ciao, ciao.
Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, dann würde ich mich über eine Rezension wirklich riesig freuen. Und das kannst du jetzt nicht nur bei Apple Podcast, nein, neuerdings auch bei Spotify. Und das hilft mir, meine Inhalte wirklich einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Und wenn du eine Rezension hinterlässt, dann am liebsten natürlich, klar, 5 Sterne.